ClickSafe fragt. Der Medienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu ClickSafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, wie wirkt Virtual Reality auf Kinder? Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen. Das ist heute Dr. Anna Fehlenhofer. Sie ist Leiterin des Pediatric Virtual Reality Laboratories an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Medizinischen Universität Wien. Hallo.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, Virtual Reality, die meisten Leute haben wahrscheinlich mittlerweile schon davon gehört, vielleicht ein Bild im Kopf, wahrscheinlich die Assoziation Menschen mit irgendwelchen Brillen im Gesicht, großen klobigen Dingern, vielleicht auch schon einige haben es mal ausprobiert. Mich würde zunächst interessieren bei Ihrer Arbeit im Pediatric Virtual Reality Laboratory. Da arbeiten Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Kindern und Virtual Reality. Womit beschäftigen Sie sich genau?
Ja, wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, circa im Alter zwischen 8 und 18 Jahren und setzen bei dieser Zielgruppe Virtual Reality auf zweierlei Art ein. Zum einen entwickeln wir innovative VR-basierte Interventionen. Das können Therapieprogramme sein oder auch zum Beispiel Interventionen im Rahmen einer schmerzhaften Behandlung zur Ablenkung von den Schmerzen. Mhm. Also so dieser sehr praktische Zugang, wobei wir natürlich diese VR-Tools erst testen im PET-VR-Lab. Und zum anderen setzen wir VR im Rahmen der Forschung ein, weil VR die schöne Eigenschaft hat, dass wir damit Reaktionen hervorrufen können, die wir auch im realen Vergleichskontext sehen würden. Das heißt, wir können praktisch jede denkbare Situation in die Laborräumlichkeiten holen über die VR-Brille und dann Verhalten erleben, Reaktionen auf allen Ebenen, also physiologisch, körperlich, kognitiv, emotional untersuchen.
Können Sie für diesen Anwendungsfall ein Beispiel geben? Wie muss man sich das vorstellen? Was sehen die Kinder da? Was wird da gemacht?
Also beispielsweise im Bereich des Einsatzes als Intervention wäre zu nennen eine Operation, die unter lokaler Anästhesie erfolgt, wo beispielsweise ein eingewachsener Zehennagel operiert wird. Mhm. Das ist eine sehr häufige pädiatrische Operation und sehr schmerzhaft, vor allem das Setzen der Anästhesie, also die Spritze. Mhm. Und wir setzen den Kindern eine VR-Brille schon vor der Spritze auf und lassen sie ein Spiel spielen, also wir versetzen sie in eine fantasievolle Unterwasserwelt, wo sie Münzen sammeln müssen. Und wir vergleichen das natürlich auch mit der Kontrollgruppe, die keine VR-Brille hat, um zu schauen, lenkt VR besser ab von Schmerzen, als jetzt beispielsweise nur Musik zu hören am Handy oder irgendwas am Handy zu spielen.
Und was sind da die Erfahrungswerte? Lenkt es besser ab?
Also die Studie ist gerade erst fertig geworden. Das heißt, ich kann leider noch nicht allzu viel verraten. Was wir sehen allerdings in der Anwendung ist, dass sobald die Kinder hören, dass es eine VR-Brille gibt, sie den ganz, ganz starken Wunsch danach äußern, diese VR-Brille auch zu benutzen. Das heißt, wir hatten tatsächlich auch Schwierigkeiten, die Kontrollgruppe zu rekrutieren, weil die Kinder alle die VR-Brille wollten. Das heißt, es gibt eine sehr große Aufgeschlossenheit unter Kindern und Jugendlichen bezüglich dieser Technologie, die wir dann wiederum sehr gut nutzen können, gerade für die Therapie, die ja auch nicht immer einfach ist. Also wir verlangen ja Kindern im Rahmen einer Therapie auch Dinge ab, die anstrengend sind, die mühsam sind, die schwierig sind. Und indem wir das in ein sogenanntes Serious Game packen, das heißt, indem wir Therapieinhalte mit Gamification-Elementen kombinieren, beispielsweise ein Narrativ, ein Spielnarrativ, dann eine Progression des Spielfortganges mit diversen Levels, man steigt auf, und aber auch Belohnungen, also Incentives. Indem wir das machen, schaffen wir es ganz gut, die Motivation auch anzusprechen bei Kindern und Motivation über den Therapieverlauf aufrechtzuerhalten.
Wenn wir jetzt über Virtual Reality und Kinder sprechen, dann denken wir ja in der Regel zuerst nicht so sehr an einen therapeutischen Kontext, sondern vielleicht eher an so Freizeitverhalten. Also es gibt zum Beispiel Videospiele, die man über VR erleben kann. Es gibt aber auch andere Inhalte, wie zum Beispiel Videos, also Filme, Serien, die man über VR-Headsets angucken kann. Jetzt würde mich interessieren, was man aus ihren Erfahrungen und ihrer Forschung daraus ableiten kann, bei der Frage, wie wirkt VR auf Kinder? Vielleicht jetzt wirklich im Kontext von Games. Kann man da sagen, es gibt einen Unterschied zwischen VR-Spielen, die man mit einer Brille spielt, in einer virtuellen Realität, und Videospielen, die man einfach ganz herkömmlich an der Konsole oder an einem PC-Bildschirm spielt?
Um diese Frage zu beantworten, ist es vielleicht ganz wichtig auch zu sagen, dass es noch nicht so viele Kinder und Jugendliche gibt, die tatsächlich VR-Brillen dafür in der Praxis, im Alltag nützen, um Games zu spielen. Einerseits, weil sie nicht den Zugang zu der Technologie haben und andererseits, weil es keinen tatsächlichen Mehrwert bringt, subjektiv, die VR-Brille aufzusetzen und ein Spiel zu spielen, das man leichter und über längere Zeit auch auf einem normalen Desktop-PC-Bildschirm spielen kann. Also die Zahlen zeigen uns, dass es faktisch momentan eine vernachlässigbar geringe Anzahl an Kindern und Jugendlichen gibt, die wirklich regelmäßig mit einer VR-Brille spielen. Wenn man sich allerdings ansieht, auf einem anderen Level, was sind denn so die Unterschiede zwischen 2D-Games und vollimmersiven Games, die eben über eine VR-Brille gespielt werden? Dann gibt es einige Elemente, die auffallen. Das eine Element ist natürlich dasjenige der Immersivität. Wenn man auf einem Computerbildschirm spielt, das kennen einige von uns, dann kann man ganz leicht abgelenkt werden. Also es gibt eine Form von Immersion, man kann eintauchen trotzdem, obwohl es eben nur 2D ist, aber man kann abgelenkt werden von diversen Reizen, ob das jetzt vor dem Fenster passiert etwas, das lenkt unser Auge ab, oder man hört etwas. In der VR ist man viel stärker eingetaucht in diese Umgebung. Mhm. Sie umgibt einen. Man kann visuell nicht aussteigen, weil es gibt nur diese VR-Umgebung. Meistens trägt man auch Kopfhörer. Das heißt, das Erlebnis ist sehr, sehr viel intensiver dadurch. Und der zweite Aspekt, der klassische Games, 2D-Games von VR-Games unterscheidet, ist das Erleben von Embodiment. Also man trägt einen anderen Körper in virtueller Realität und verkörpert diesen auch. Das heißt, es erfolgt eine Übernahme dieses virtuellen Körpers in das eigene Körperschema. Und wir fühlen uns tatsächlich als Agenten auch physisch dieses Körpers. Welchen Effekt das tatsächlich hat, diese Unterschiede auf Kinder und Jugendliche speziell, ist noch etwas unklar. Vor allem was jüngere Kinder betrifft, da gibt es ganz, ganz wenig Forschung bisher und bei jüngeren Kindern, also unter jüngeren Kindern verstehe ich Kinder im Alter zwischen 5, 7, 8 Jahren circa. Es gibt einiges an Forschung zu Kindern in Bezug auf VR im Bereich Bildung, Einsatz im Unterricht beispielsweise oder um über ein gewisses Thema zu informieren. Es gibt einiges an Forschung zum Thema VR und eben Schmerzen, Ablenkung von Schmerzen, also VR als Interventionstool. Aber faktisch im Bereich Gaming gibt es keine Studien. Und was auch zu sagen ist, es gibt viel zu wenige Studien, die zeigen, wie Kinder in Abhängigkeit von ihrem entwicklungspsychologischen Stand auf vollimmersive VR reagieren. Mhm. Also wir wissen, dass die grundlegenden Mechanismen, dass sie sich in dieser Umgebung präsent fühlen, dass sie auf virtuelle Reize so reagieren, als wären sie real, dass sie Embodiment verspüren oder erleben, dass diese Mechanismen zwischen Erwachsenen und Kindern, Jugendlichen gleich sind. Das erleben wir alle. Aber dann gibt es auch noch entwicklungspsychologische Aspekte, die zu beachten sind. Ganz, ganz junge Kinder haben zum Beispiel noch nicht die Fähigkeit der dualen Repräsentation, also dass das, was sie sehen, einfach nur ein Symbol ist oder eine Repräsentation von einer Sache und nicht die Sache selbst. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel eben aber auch beim Fernsehen dazu tendieren, die Dinge, die sie sehen, für real zu halten, tatsächlich basierend, dass sie auch glauben, dass die Menschen im Fernsehen mit ihnen sprechen, und so ähnlich ist es in der VR. Das heißt, es fehlt die Fähigkeit, das zu differenzieren im Alter zwischen 3 bis 7 Jahren. Und das hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Gehirnentwicklung noch nicht so weit ist, dass höhere kognitive Funktionen, wie zum Beispiel exekutive Funktionen, ausgebildet sind. Also auch da wissen wir, dass natürlich in Abhängigkeit davon sich der Umgang mit so einem Medium verändert und das Verständnis dafür. Also für diese ganz jungen Kinder gibt es in Bezug auf VR sehr, sehr wenig Forschung. Was dann schon ältere Kinder betrifft, ab 8 oder 10 Jahren, haben wir schon ein bisschen mehr Evidenz und sehen, dass die Reaktionen sehr vergleichbar sind zwischen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern.
Sie haben gerade von den unterschiedlichen Altersgruppen gesprochen. Gibt es denn da Empfehlungen von den von Herstellern von solchen VR-Headsets, die solche Sachen anbieten? Ab wann sollten Kinder sowas nutzen? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse schon oder auch Vorgaben?
Also natürlich seitens der Hersteller der VR-Brillen gibt es je nach Hersteller Vorgaben zu einem Mindestalter bei der Nutzung. Das ist oft zwischen 12 bis 14 Jahre. In diesem Range bewegt sich das. Das hat einfach primär den Sinn einer rechtlichen Absicherung für diese Firmen, für die Hersteller. Und tatsächlich in der Forschung sehen wir, dass man auch VR bei jüngeren Kindern, also 8, 9, 10, 11, Jährigen einsetzen kann. Allerdings ist natürlich dazu zu sagen, dass dieser Einsatz auf einen geringen Zeitraum beschränkt ist. Also hier sprechen wir von circa 20 bis 30 Minuten, oft auch weniger, und alles unter Supervision. Das heißt, es ist immer eine erwachsene Person mit dem Kind im selben Raum, kümmert sich darum, dass das Kind sich nicht verletzt durch die Nutzung der VR. Nicht zum Beispiel gegen eine Wand läuft, die das Kind natürlich nicht sehen kann in der VR. Aber hier sehen wir absolute Parallelen zu Erwachsenen. Auch bei Erwachsenen müssen wir immer mindestens zu zweit sein, um sicherzugehen, dass die Person, die eine VR-Brille aufhat, sich nicht irgendwie verletzt. Was bei Kindern speziell noch hinzukommt, ist, dass wir versuchen, sie sehr, sehr gut vorzubereiten auf das, was sie erleben werden. Dass wir also eine Vorbereitung machen mit ihnen alles erklären. Sie auch dann die Controller beispielsweise, die sie im Physischen sehen, in derselben Form auch in die VR mitnehmen. Da hat sich gezeigt in einer Studie, dass das Kindern wichtig ist, so einen Bezugspunkt zu behalten. Und wir sind auch mit den Kindern, während sie in der VR sind, immer wieder in Kontakt. Das heißt, wir sprechen auch mit ihnen, sie hören uns, falls irgendwas sein sollte. Und wir sehen auch auf einem separaten Bildschirm, was sie tun. Was allerdings auch zu sehen ist in der Praxis, wenn wir jetzt Kinder, Jugendliche und Erwachsene vergleichen, ist, dass Kinder einen sehr intuitiven Umgang haben mit der VR. Also sie haben wenig Skrupel, alles Mögliche auszuprobieren. Scheuen sich nicht davor, alle Knöpfe auf einem Controller zu drücken, was auch mitunter problematisch sein kann, während Erwachsene viel vorsichtiger sind, immer das Gefühl haben, sie machen irgendwas kaputt und fragen, darf ich das? Und Kinder explorieren einfach und probieren aus und entdecken Dinge, die wir selber nie entdeckt hätten. Und das ist auch schön zu sehen, dass es hier so ein Grund, auch Verständnis gibt für diese Technologie.
Ich habe gerade gedacht, es wäre doch eigentlich super sinnvoll, wenn es da so eine Art Wissenstransfer zwischen Ihrer Arbeit und den Herstellern von VR-Spielen, VR-Angeboten gäbe. Ne? Wenn Sie sagen, Sie haben festgestellt in der Forschung, dass es für Kinder wichtig ist, dass sie einen Bezugspunkt wie so einen Controller haben, der dann abgebildet ist. Empfehlungen, dass die Sachen begleitet werden sollen, dass es Vorgespräche geben muss. Gibt es da irgendeine Art von so einem Wissenstransfer in die Industrie?
Ja, gibt es. Also es gibt ja auch von der Industrie in Auftrag gegebene Studien, die das machen, und um eben herauszufinden, was sind Elemente, auf die geachtet werden muss bei der Entwicklung solcher Szenarien, aber auch bei der Entwicklung von Hardware. Also insofern, das gibt es durchaus. Mhm. Auch im Bereich Kinder-Jugendliche gab es jetzt kürzlich 2022 oder 2023 eine Studie, die rausgekommen ist, die eben sich angeschaut hat, was passiert in Bezug auf gesundheitliche Faktoren bei einer einmaligen Nutzung von VR. Es verändert die Sehstärke zum Beispiel nicht, die einmalige Nutzung 20 Minuten. Es verändert auch die Balance kaum, bis auf vereinzelte Ausnahmen. Also das sind alles Dinge, die natürlich für die Hersteller auch interessant sind, relevant sind. Und auf der anderen Seite gibt es einfach das Bedürfnis, sich rechtlich abzusichern, selbst wenn man weiß, ja, 20 Minuten Nutzung ist für die Augen nicht schädlich, wird trotzdem vermutlich hier ein strengeres Kriterium bei den Vorgaben oder Empfehlungen von den Herstellern angelegt werden.
Ich denke, dieser Aspekt von gesundheitlichen Risiken ist sicherlich für einige Leute ein Punkt, worüber sie nachdenken. Also sowas wie, ist das schlecht für die Augen? Ist das schlecht für die Haltung? Macht das irgendwas Negatives mit den Körpern der Kinder? Da haben Sie jetzt, wenn ich es richtig gehört habe, gesagt, für diese kurzen Zeitabschnitte lässt sich da keine negative Auswirkungen feststellen. Gibt es denn auch Studien zu längeren Spielabschnitten? Wurde das auch untersucht?
Also bei Kindern, Jugendlichen meines Wissens nicht, weil das eben bislang wenig Thema war bei Kindern, Jugendlichen. Auch bei Erwachsenen spielen selten mehrere Stunden am Stück. Das sind wirklich absolute Ausnahmen. Das erklärt aber auch wiederum, warum Games in 2D, also auf einem Computerbildschirm, spannender sind, weil da trägt man nichts im Kopf, das dann mit der Zeit irgendwie mühselig wird oder schwierig oder ungemütlich, sondern man hat den externen Bildschirm sozusagen.
Das bringt mich gleich zu der nächsten Sorge, die sicherlich viele Leute haben. Also in der Vorstellung, dass VR besonders immersiv ist und einen besonders stark in ein Spielerlebnis hineinversetzt, da ist ja der naheliegende Gedanke, dass das auch besonders, wenn wir über Sucht und Abhängigkeit sprechen, dass das dazu beiträgt, das macht sich ja in der Regel Sorgen um Kinder und Jugendliche, dass die immer mehr und immer länger in dieser Welt verbringen wollen. Wie kann man das einschätzen, das Suchtpotenzial von Virtual Reality?
Ja, ich glaube, also da muss man definitiv unterscheiden zwischen der Form und dem Inhalt. Also die Form wäre die Frage, wie immersiv ist es? Ist es eine VR-Brille zum Beispiel versus Bildschirm? Und dann der Inhalt ist das andere. Und es kann voll immersiv sein mit einem total langweiligen Inhalt. Und das wird nicht spannend sein. Mhm. Da wird niemand von Suchtpotenzial reden. Und es kann ein total spannender Inhalt sein, der aber dann sowohl in VR als auch in 2D Suchtpotenzial hat, weil es dann mehr mit den Spielmechanismen zu tun hat, mit der Art und Weise, wie die Spieler von Mal zu Mal dabei gehalten werden, also wie sie angefüttert werden, sozusagen weiterzuspielen. Und das ist sowohl in 2D als auch in VR zu sehen. Mhm. Und wir, wie gesagt, in der aktuellen Art und Weise, wie VR von Kindern und mit Kindern in der Forschung, in der Praxis verwendet wird, haben wir dieses Thema nicht, weil die Nutzungsdauern sehr knapp sind, immer begleitet auch, immer mit Vor- und Nachbesprechung und in einem Kontext, der eben nicht das Potenzial einer Sucht birgt.
Noch ein Punkt wäre die Sorge vor Realitätsverlust. Also, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr unterscheiden können, was ist Spiel, was ist Wirklichkeit. Ich habe jetzt schon, ich meine, die Antwort zu kennen, weil ich das schon rausgehört habe an den Sachen, die Sie vorher gesagt haben. Aber trotzdem die Frage, ist das eine berechtigte Sorge, dass Kinder und Jugendliche dann nicht mehr differenzieren können zwischen virtueller Realität und unserer Realität?
Ja, auch da gibt es mehrere Ansatzpunkte. weil jede Person, die so eine VR-Brille mal aufhatte und das erlebt hat, wird wissen, wie real es erscheint in dem Moment. Und das ist ein Phänomen, das wir das Phänomen der Präsenz nennen oder auch die Illusion der Nicht-Mediiertheit. Das heißt, wir vergessen, dass wir eine Technologie benutzen, die uns diese Umgebung zeigt oder vorspielt. Und wir reagieren drauf, als wäre es die Realität. Zugleich aber vergessen wir im Grunde nie, dass es nicht ganz real ist. Also unsere Reaktionen sind sehr intuitiv, aber wir wissen prinzipiell, wir können jederzeit die Brille runternehmen. Wir wissen, dass wir in einem physisch existenten Laborraum beispielsweise sind oder Therapieraum. Und das heißt, wir verlieren de facto nie den Kontakt zur Realität in dem Sinne, wie es gemeint ist. Was allerdings ein Thema ist, und da komme ich wieder zurück zur Entwicklungspsychologie bei sehr jungen Kindern, da kann das ein Thema werden, weil die das eben nicht unterscheiden können. Aber das sehen wir selbst bei 2D-Medien, also Fernsehen beispielsweise. Also meines Erachtens ist Realitätsverlust in dem Sinne kein Thema. Aber was wir durchaus berücksichtigen müssen, ist, dass Dinge, die wir in einer virtuellen Welt, ob das jetzt 2D oder vollimmersiv ist, erleben, auch Wirkungen auf die reale Welt haben können. Und das kennen wir alle aus Social-Media-Bekanntschaften, aus Online-Freundschaften. Die sind nicht weniger real für uns in ihrer Konsequenz als Face-to-Face-Freundschaften beispielsweise, auch wenn wir die Person nie getroffen haben. Das heißt, unsere Erfahrungen, die wir machen in virtuellen Welten, sind in allen Aspekten und in ihrer Konsequenz immer real, weil wir sie machen.
Ich habe jetzt sehr viel vor allem zu den problematischen Aspekten gefragt oder zu den Sorgen, die man haben könnte, wenn man an Virtual Reality und Kinder denkt. Sie haben es ja auch schon ein bisschen angesprochen in Ihrer Arbeit, nutzen Sie es eher im positiven, therapeutischen Kontext. Würde gerne dazu noch ein bisschen mehr hören. Was gibt es denn für positive Einsatzmöglichkeiten, auch vielleicht im Bereich Gaming, wo man Virtual Reality einsetzen kann?
Ja, also es hat enormes Potenzial. Also ich tendiere immer dazu, die Vorteile ein bisschen zu unterstreichen, eben weil der generelle Tenor mehr ins Negative tendiert. Aber es hat tatsächlich enormes Potenzial. Also alleine, wenn wir daran denken, dass VR auch sehr inklusiv sein kann, dass es gerade auch Menschen, die in ihrer Beweglichkeit der oberen Extremitäten zum Beispiel eingeschränkt sind, also Arme, Hände nicht so ausreichend bewegen können, trotzdem ermöglicht beispielsweise Dinge zu erleben mit Blickrichtungsangaben und Blicksteuerung. Und oder auch Menschen, die generell nicht gehen können, es ermöglicht zu gehen in VR oder zu fliegen oder Orte zu besuchen, die sie sonst nicht besuchen würden beispielsweise. Also diesen Aspekt gibt es. Es erweitert unseren Erfahrungshorizont potenziell, wenn es richtig genutzt wird. Aber es gibt Anwendungen, die es ermöglichen, in die Schuhe einer anderen Person zu schlüpfen und in diesen fremden Schuhen durchs Leben zu gehen. Und das hat einen enormen Effekt auch auf unsere Fähigkeit, uns in andere hineinzuversetzen, empathisch zu sein, Verständnis zu haben für andere Lebensrealitäten und Ansichten. Und das ist auch etwas, wie es eben edukativ genutzt werden könnte.
Das ist vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt. Ich kann ja kurz erzählen, als ich nach InterviewpartnerInnen gesucht habe und eben nach Virtual Reality und Kindern, wie wirkt das auf Kinder, suchte, habe ich ganz viele Ergebnisse gefunden, Forschung zum Thema Virtual Reality im Schulkontext, im Lernkontext? Also ich habe fast das Gefühl, wahrscheinlicher, dass Kinder zu Hause eine VR-Brille aufziehen und damit in Kontakt kommen, ist es wohl, dass sie irgendwann in nächster Zeit eher mit diesen Techniken in der Schule vielleicht in Kontakt kommen. Können Sie da was dazu sagen? Von welchen Einsatzmöglichkeiten sprechen wir da und wie wahrscheinlich ist das virtuelle Klassenzimmer? Steht das kurz bevor oder sind das alles noch so eher Fantasien, Grundlagenforschung?
Ja, tatsächlich ist natürlich die Schule oder der edukative Kontext mit der am meisten beforschteste bei Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang mit VR oder VR. Und insofern sind hier die Möglichkeiten auch ja, sehr zahlreiche, wie diverse Studien zeigen. Also da ist der Fantasie auch kaum eine Grenze gesetzt. Allein wenn man sich vorstellt, dass man im Geschichtsunterricht eben Kinder, Jugendliche in eine historische Umgebung versetzen kann oder man zeigt ihnen ein aktuell existierendes Gebäude, wie es früher ausgesehen hat und wie es früher genutzt wurde. Zum Beispiel Notre Dame zur Zeit der Französischen Revolution, wo das Volk eben die Kirche okkupiert hat. Mhm. Auch beispielsweise Zugang zum eigenen Körper, wo man eine Körperreise machen kann, eine virtuelle, um zu erfahren, wie es im Körper aussieht. Also es gibt diverse Möglichkeiten, was auch in diesem Kontext ja vorgeschlagen wurde, war ein Einsatzgebiet der VR, der sich Transformed Social Interactions nennt, also transformierte soziale Interaktionen, weil wenn man sich vorstellt, in einem Klassenzimmer haben wir meistens so um die 25, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger Schüler, Schülerinnen. Mhm. Und es ist für eine einzelne Lehrperson ganz, ganz schwierig, jedem einzelnen dieser Schüler, Schülerinnen die Aufmerksamkeit zu schenken. Mhm. Aber wir wissen aus Studien, dass wenn Kinder direkt angesehen werden, wenn der Stoff vorgetragen wird, dass sie dann aufmerksamer sind und mehr lernen. Mhm. Und beim Einsatz von VR kann man natürlich diese Blickkontakte virtuell verändern, sodass jeder Schüler, jede Schülerin den Eindruck hat, ich werde angesehen, wenn die Lehrerin, der Lehrer mit mir spricht. Mhm. Also auch das ist eine Einsatzmöglichkeit, die jetzt so noch nicht umgesetzt wird, sondern aber in Studien aufgezeigt wurde.
Ich habe dann direkt den Gedanken, dass das vermutlich eine Zeit lang funktioniert, aber dass sich unser Gehirn da vielleicht auch umgewöhnt, also dass uns irgendwann klar ist, ich werde gar nicht wirklich angeguckt, sondern das ist extra so eingerichtet. Das ließe sich ja, das ist einerseits eine schlechte Nachricht, wenn man das in so einer Art und Weise einsetzen würde und dann funktioniert dieser Trick, nenne ich es mal, nicht mehr. Aber das wäre ja eigentlich auch eine gute Nachricht, wenn wir über Gefahren sprechen, ne? Wo wir jetzt sagen, das ist für in VR unerfahrene Kinder und Jugendliche vielleicht ein Problem. Ne? Sie sind überwältigt von irgendwelchen Eindrücken. Aber mit so einer zunehmenden Gewöhnung daran kann es ja sein, dass unser Gehirn in der Lage ist, sich an diese neuen Eindrücke zu gewöhnen und die gar nicht mehr irgendwie schädlich für uns sind. Ist das eine realistische Vorstellung oder?
Bis zu einem gewissen Grad ist es eine realistische Vorstellung, dass wir uns an die Art und Weise, wie virtuelle Umwelten uns präsentiert werden, über eine VR-Brille gewöhnen. Das zeigt ein sehr schönes historisches Beispiel von dem Ende des 19. Jahrhunderts, wo zum ersten Mal ein Bewegtbild einem größeren Publikum gezeigt wurde von den Lumière-Brüdern. Das ist ein Zug, der einfährt in eine Station. Mhm. Und die Menschen haben auf dieses bewegte Bild, das sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben, teilweise, und das ist anekdotische Evidenz, recht panisch reagiert, weil sie nicht unterscheiden konnten, ob das jetzt eine reale Gefahr ist. Das machen wir heutzutage im Kino nicht, weil wir das gelernt haben. Aber wir haben trotzdem eine physische Reaktion auf gruselige Filme beispielsweise. Das heißt, eine Grundreaktion bleibt trotzdem. Und gerade in dem Beispiel, dass wir uns daran gewöhnen könnten, dass uns der Lehrer, die Lehrerin ansieht, also die virtuelle Lehrperson, ist dazu zu sagen, dass wir als soziale Wesen sehr darauf trainiert sind, soziale Reize wahrzunehmen. Also das sind sehr saliente Reize, sehr wahrnehmbar für uns, sehr präsent. Und wir da sehr auf, aufmerksam auf jeden Blickkontakt reagieren. Mhm. Einfach aus einem Schutzmechanismus heraus. Das heißt, die Vermutung ist auch bei einer längeren Anwendung, wird diese Reaktion, weil das so eine grundlegende soziale Reaktion ist, als Mensch bleiben.
Wenn jetzt Eltern sich überlegen, ich möchte mein Kind gut auf die Zukunft vorbereiten, vielleicht auf den virtuellen Klassenraum, der irgendwann mein Kind erwartet, oder auch einfach nur zu Unterhaltungszwecken so eine VR-Brille für zu Hause besorgen und auch die Kinder sollen die benutzen können. Was würden Sie als Tipps geben, worauf sollten Eltern achten, wenn sie ihren Kindern ermöglichen wollen, VR auszuprobieren?
Definitiv würde ich darauf achten, als Elternteil das Kind sehr, sehr gut darauf vorzubereiten, was es sehen wird, wie es mit der Umgebung interagieren kann, was das Ziel oder der Zweck dieser Umgebung ist. Mhm. Dann auch die Bedienung zu erklären, auch zu erklären, dass es jederzeit abbrechen kann, die Augen zu machen, wenn es Dinge sieht, die es nicht sehen will oder die es erschrecken, dass es jederzeit die Brille abnehmen kann. Dann natürlich auch die Anwesenheit, während das Kind die VR anwendet, weil wir da natürlich sehen, dass durch die viele Bewegung, die zustande kommt, natürlich interagieren Kinder, Jugendliche mit der Umgebung, gehen durch die virtuelle Welt, also tatsächlich physisch, und das birgt dann ein Verletzungspotenzial. Das heißt, da ist es immer wichtig, dass eine Person zusätzlich anwesend ist, in Kontakt bleibt mit dem Kind, schaut, dass es nicht hinfällt oder gegen eine Wand läuft. Dann natürlich auch die Nachbesprechung, also was ist dir aufgefallen, wenn es irgendwie möglich ist. Meistens kommentieren Kinder ohnehin von selbst, was sie alles sehen, weil es sie so begeistert und einnimmt. Aber wichtig ist generell, und das gilt nicht nur für VR, sondern generell für alle Arten von Medien, dass Erwachsene vermitteln, dass sie ja vorurteilsfrei interessiert sind einfach an dem, was Kinder machen, was sie spannend finden, egal wie blöd man das vielleicht als Erwachsener findet, dass man da einfach wirklich sich dafür interessiert, auch vielleicht sich fragt, ja, warum ist das gerade so spannend für mein Kind? Und dem Kind auch wirklich signalisiert oder versucht zu signalisieren, dass es kommen kann, wenn es Probleme hat oder wenn es schlechte Erfahrungen gemacht hat, egal wie sehr es selber vielleicht irgendwo involviert war in das Ganze oder verantwortlich, dass es einfach weiß, dass es hier nicht Kritik zu erwarten hat, sondern Hilfe und Unterstützung.
Ich habe noch eine abschließende Frage. Die ist vielleicht ein bisschen gemein, weil es geht um die Zukunft von VR. Wir beide können nicht in die Zukunft gucken, aber wir können ja ein bisschen spekulieren. Momentan ist VR-Brillen auf Kinderköpfen, ist das eher noch so eine Seltenheit. Nicht in vielen Haushalten in Deutschland gibt es das. Was glauben Sie? Wird sich das noch ändern? Werden wir in 10 Jahren alle mit so einer VR-Brille zu Hause sitzen oder ist das eher eine unrealistische Vorstellung?
Meine persönliche Einschätzung wäre, aber das extrapoliere ich aus der vergangenen Entwicklung, wo ja immer wieder Hypes zu verzeichnen waren, auch in Bezug auf VR. Wir kennen das, diese Hypes stellen sich in den meisten Fällen als Hype dar, im Nachhinein betrachtet. Und gleichzeitig finden wir aber immer oder konsolidiert sich die Nutzungsweise eines Mediums immer so, dass man merkt, gut, es gibt aber auch ein Potenzial. Und bei der VR sehe ich das Potenzial weniger im Freizeitbereich, im privaten Bereich, sondern eben mehr in professionellen Anwendungen, wie beispielsweise Therapien oder eben Bildungsbereich, Simulation etc., Forschung. Und da wäre die Entwicklung, die aber momentan schon angestoßen ist und zukunftsweisend, eine Verschränkung der physischen Welt und virtueller Objekte oder Menschen. Das heißt, im Grunde Extended oder Mixed Realities, die eben Augmented Reality mit Virtual Reality und dem physischen Setting kombinieren. Und das birgt nochmal ganz andere Potenziale und Herausforderungen.
Frau Dr. Vielenhofer, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, danke.
Das war ClickSafe fragt heute zum Thema, wie wirkt Virtual Reality auf Kinder? Und wir haben gehört, einige von den Tipps für Eltern, die überschneiden sich durchaus mit Ratschlägen, die wir auch für regulären Umgang mit Videospielen geben. Da gerne einmal nachgucken auf clicksafe.de/digitale-spiele. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.